ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM, dem Infomagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Produziert wurde die heutige Sendung vom 23. März 2012 von der Radiokampagne Berlin. In der heutigen Sendung soll es gehen um Bespitzelung und Aktivismus, sowohl in Syrien als auch in Heidelberg und Berlin. Vor einem Jahr, als der sogenannte arabische Frühling wehte, hatten einige Menschen die Hoffnung, Syrien könne sich mit in die Reihe derer Staaten einreihen, in dem das Volk das diktatorische System gestürzt hat. Jedoch herrscht seit Herbst letzten Jahres quasi Bürgerkrieg im Land zwischen der Türkei, dem Irak, Jordanien und dem Libanon. Radio Blau aus Leipzig sprach mit André Finn, einem Aktivisten von Adopt a Revolution, einer linken Soli-Gruppe für die syrische Revolution. Sie sprachen über die Geschichte und die Ziele der syrischen Revolutionskomitees. Aber zunächst einmal, was ist Adopt a Revolution?
Wir sind eine Initiative entstanden im Ende letzten Jahres aus Syrern und Deutschen, die sich zusammengetan haben, um zu überlegen, wie man die Revolution in Syrien eigentlich unterstützen könnte, was man dort für die Aktivisten machen kann, die dort seit inzwischen einem Jahr täglich auf die Straße gehen und demonstrieren für ja ein freies Syrien, für Ende der Gewalt, für ein Ende der Diktatur. Und wir haben dann Anfang diesen Jahres angefangen, sogenannte Revolutionspatenschaften zu vermitteln zwischen Menschen hierzulande, die Geld spenden, aber sozusagen auch solidarische Nähe bieten für bestimmte Komitees in Syrien, die dort eben diese Proteste organisieren.
Also es gibt jetzt Komitees, das ist so ein bisschen das Gremium der Revolution zum Teil, und ihr habt euch da jetzt ein, zwei rausgepickt und die unterstützt ihr mit Geld.
Ja, wir haben uns da eher so 30 rausgepickt inzwischen. Es gibt etwa 300 syrienweit, und wir vermitteln sozusagen zwischen den Menschen hier und den Menschen dort eben diese Partnerschaft, die daraus entstehen soll.
Diese Komitees, die sind ja wahrscheinlich verschieden, aber welche Richtung gibt's da und welche Richtung setzt sich durch oder welche Richtung unterstützt ihr?
Wir unterstützen nur die Komitees, die dort unbewaffnet auf die Straße gehen. Also hat ja gerade in letzter Zeit auch die Berichterstattung über gewaltsame Auseinandersetzungen in Syrien nochmal stark zugenommen. Aber wir unterstützen diejenigen Komitees, die dort unbewaffnet demonstrieren, die sich für ein säkulares Syrien einsetzen. Also es sind auch keine Muslimbrüder oder keine Salafisten. Und es sind Komitees, die sich dafür einsetzen, Demokratie und Freiheit nach Syrien zu bringen und ein Ende der Diktatur fordern. Sicherlich ist der Hintergrund für diese Revolution auch teilweise nochmal ein anderer, teilweise geht es dabei auch um einen Generationenkonflikt. Geht es darum, dass nach 40 Jahren Diktatur die Jugend sich auch langsam fragt, warum haben denn unsere Eltern, warum haben denn unsere Großeltern nichts dagegen getan, und die jetzt im Zuge des arabischen Frühlings auf die Straße gehen und ja eine Veränderung für ihr Land fordern und verlangen.
Ja, das klingt gut, so weg mit dem König und Freiheit und so, aber es klingt auch so ein bisschen schwammig. Also gibt's da auch noch konkrete Forderungen, also was weiß ich, mit dem Wirtschaftssystem oder ja, wie dann halt irgendwie der neue Staat aufgebaut sein soll?
Wir arbeiten vor allem mit zwei Netzwerken zusammen, die ja verschiedene Komitees eben bündeln und zusammenbringen. Und diese Komitees haben auch sehr fein ausgearbeitete Forderungskataloge. Allerdings bezieht sich der auch nicht auf jeden Bereich der Gesellschaft, sondern was für viele der Aktivisten erstmal wichtig ist, ist, dass es sowas wie eine politische Diskussion gibt, dass es eine Debatte gibt darüber, was soll eigentlich aus Syrien werden, wie soll das mit diesem Land weitergehen. Und worauf sich diese Netzwerke allerdings geeinigt haben, und das ist sozusagen der Punkt, den sie ganz stark machen, ist, dass es weiterhin ein inklusives Syrien sein soll, dass also alle Ethnien und religiösen Gruppen, die es derzeit in Syrien gibt, auch weiter Teil dieses Staates sein sollen, und dass Menschenrechte, Demokratie und Minderheitenrechte in einem künftigen Syrien stark gemacht werden sollen. Also dass die wichtig bleiben, beziehungsweise erstmal wichtig werden, denn in den letzten Jahren hat man von Menschenrechten in Syrien nicht viel gesehen, sondern dass die erstmal in Syrien präsent sein sollen. Sie haben jetzt allerdings keine konkrete ökonomische Forderung beispielsweise, sondern sagen, wir wollen erstmal dieses Regime abschaffen und wollen eine offene Diskussion darüber herstellen können, was wir eigentlich wollen als Gesellschaft.
Ja, du meintest ja, jetzt ist die Frage, was halt die Eltern und Großeltern so getrieben haben. Vor dem arabischen Frühling, wie sah es denn da aus mit Oppositionsbewegungen in Syrien?
In Syrien gab es wenig Struktur in der Opposition. Es gab immer Opposition, aber es gibt immer wenig Struktur, da Syrien ein extrem überwachtes Land ist. Es gibt etwa 400.000 Armeeangehörige, es gibt etwa nochmal 100.000 Mitarbeiter in 16 Geheimdiensten, die bei der Stasi ausgebildet worden sind. Das heißt, da gibt es einfach ein unglaubliches Überwachungs- und Drohpotenzial staatlicherseits, sodass alles, was Strukturen gebildet hat und alles, was irgendwie oppositionell war, verboten wurde oder auch verfolgt wurde. Es gab auch schon 2004, als in dem kurdischen Teil Syriens es Aufstände und Demonstrationen gab, gewaltsame Angriffe auf diese Demonstrationen. Es gab 2000 die sogenannte Damascus Declaration, das war die Zeit, als Präsident Bashar al-Assad die Macht übernommen hat. Es ist das erste Mal sowas wie eine politische Öffnung irgendwie gab. Gab es Oppositionelle, die sich rausgetraut haben, die mit ihrem Namen in die Öffentlichkeit gegangen sind, die auch kurzzeitig irgendwie sowas wie einen Damaszener Frühling erlebt haben, die dann aber auch sehr schnell wieder im Gefängnis gelandet sind. Das heißt, es gibt so eine alte Opposition, aber es gibt da relativ wenig Struktur, es gibt da relativ wenige Erfahrungen, einfach auch wie so Proteste oder wie ein Staat gelenkt werden sollte. Das ist die Leute, die jetzt tatsächlich wieder auf die Straße gehen, das sind alles sehr junge, sehr unerfahrene Menschen, was so politische Organisierung angeht.
Gibt es auch Forderungen über ausländisches Eingreifen oder eben nicht?
Die gibt es auch und ich glaube, das ist auch eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Ausländisches Eingreifen wünschen sich die Syrer, also wünschen sich alle Leute, die dort auf die Straße gehen, auf jeden Fall in dem Sinne, dass sie wollen, dass es politischen Druck gibt und eine politische Aufmerksamkeit für ihr Problem, dass beispielsweise die UN endlich zu einer Resolution kommen und sei es nur, dass das Ganze offiziell von der Weltgemeinschaft wahrgenommen wird, was dort passiert. Das ist sozusagen überhaupt eine Intervention, jetzt noch gar keine militärische. Was die militärische Intervention angeht, ist das Bild differenzierter zu betrachten. Da gibt es einige Leute, die finden das gut, vor allem auch von diesen oder mitunter auch in diesen Komitees. Es gibt viele Leute auf der Straße, die sagen, und das muss man einfach auch verstehen, die sitzen in einem Stadtteil von Homs, der beschossen wird seit Tagen, die natürlich sagen, wir brauchen eine militärische Intervention, die sowas beendet. Aber sobald Leute irgendwie das größere Bild betrachten und sei es nur die Netzwerke aus diesen Komitees, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie sagen, eine ausländische militärische Intervention würde nur noch mehr Leid, würde nur noch mehr Tote bringen, als das ohnehin mit diesem System schon der Fall ist. Das würde aber letztlich auch Assad wieder stärken, weil dann die Armee nicht mehr auseinanderfällt, wie sie es jetzt tut, die daran zerbricht, dass die Soldaten auf ihre eigenen Landsleute schießen müssen. Die Armee wäre aber völlig willig und wäre dabei, wenn sie auf ausländische Feinde schießen dürfte. Und ja, letztlich haben wir für uns als Adopt the Revolution auch die Position gefunden zu sagen, dass wir verstehen können, wenn Leute ein militärisches Eingreifen fordern. Wir fordern es nicht und wir wollen es auch nicht unterstützen. Und wollen aber da sozusagen auch nicht stark Stellung beziehen, indem wir sagen, diese Position sei Nonsens, sondern natürlich muss man das verstehen können und muss sich solidarisch mit auseinandersetzen, wenn Leute so etwas fordern, wenn sie in einer schwierigen Situation sind.
Diese Komitees, die ihr unterstützt, können die offen arbeiten? Sind die clandestin? Werden die behelligt von Polizei und Geheimdiensten oder wie sieht das für die aus?
Die Komitees arbeiten zum allergrößten Teil aus dem Untergrund heraus. Es ist so, dass die untertauchen mussten. Irgendwann entstanden sind die letztlich als sowas wie eine Nachbarschaftsinitiative. Also, dass da einfach Nachbarn sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir organisieren doch mal eine Demonstration, wir fordern mal unsere Freiheiten ein. Und damals war das noch alles offen. Das war jetzt so, ja, vor allem März, April, Mai letzten Jahres. Danach hat aber sehr schnell die Repression eingesetzt und diese Komitees mussten untertauchen. Die gibt syrienweit, wie gesagt, etwa 300 gibt es im ganzen Land. Die Komitees, die wir unterstützen, verteilen sich auch fast über das ganze Land. Es gibt auch in Damaskus selbst welche, die dort allerdings natürlich nochmal unter ganz anderen Bedingungen arbeiten müssen, weil dort die Repression nochmal deutlich höher ist. Da hat natürlich der Staat nochmal eine ganz andere Angst, wenn diese Demonstrationen direkt vor den Ministerien, direkt vor den Behörden stattfinden. Trotzdem gibt es da diese Komitees und trotzdem arbeiten die dort natürlich dann nochmal unter erschwerten Bedingungen. Aber viele von denen eben müssen sich verstecken, müssen im Untergrund bleiben, können nicht mehr auf die Straße gehen, müssen häufig umziehen, müssen ihre Telefone auch wechseln, um einfach der Verfolgung der Behörden nicht ausgesetzt zu sein. Es wird weiter darauf ankommen, dass die Leute in vielen Orten auf die Straße gehen und dass sie immer wieder auf die Straße gehen und dass es eben nicht in eine militärische Auseinandersetzung abdriftet, die letztlich vom Militär gewonnen werden müsste, zumindest, weil es einfach ja über die bessere Bewaffnung verfügt, weil es viel stärker aufgestellt ist, viel strukturierter ist als die paar kleinen Rebellengruppen, die es jetzt derzeit gibt. Und von daher gehe ich davon aus, dass es einfach noch eine Weile dauern wird, bis sich in Syrien was bewegt, bis tatsächlich sich das Blatt wenden wird. Aber ich bin überzeugt davon, dass die Diktatur von Assad nicht überleben wird können, denn es gibt inzwischen zu viele Menschen, die was riskiert haben.
Wer euch unterstützen möchte, wie würde das am besten gehen?
Am besten würde jemand auf unsere Website schauen. Die heißt syrischer-frühling.de, Frühling mit UE, syrischer-frühling.de, und würde dort sich anschauen, was wir so machen, und würde sich überlegen, ob er unsere Solidaritätserklärung unterzeichnet und eventuell auch eine Revolutionspatenschaft übernimmt für das eine oder andere Komitee.
Heidelberg, Dezember 2010. Der LKA-Beamte Simon Brommer wird als verdeckter Ermittler im studentisch-linken Milieu enttarnt. Das Polizeigesetz des Landes Baden-Württemberg gerät in Kritik. 2011 wird in Baden-Württemberg der erste grüne Ministerpräsident gewählt. Grün-Rot löst das erste Mal seit etwa 60 Jahren die CDU von der Regierung ab und verspricht unter anderem die Ausbesserung des umstrittenen Polizeigesetzes und die Aufklärung des Spitzelskandals aus Heidelberg. Doch leider ist die Aufklärung im Fall Simon Brommer nicht weit vorangekommen. Die Opfer dieser staatlichen Spitzelei sollen nun nicht einmal mehr klagebefugt sein. So steht es zumindest in einem Schriftsatz, der im Verfahren gegen die rechtswidrige Polizeiaktion zur Ausforschung der Linken und Umweltszene in Heidelberg von den Polizeijuristen vorgetragen wurde. Dandl vom AK-Spitzelklage war im Gespräch mit Radio Dreieckland.
Wir haben im vergangenen Jahr eigentlich kontinuierlich über die Enttarnung eines verdeckten Ermittlers in Heidelberg, eingesetzt vom Landeskriminalamt gegen die dortige politisch linke Umweltszene, berichtet. Auch die Bemühungen, das angeblich aufzuklären. Seit letztem Jahr, nach der Aufdeckung des Ermittlers, gibt es von Betroffenen verschiedene Versuche, die Aufklärung voranzutreiben. Nachdem die politische Aufklärung gescheitert ist und auch also der Regierungswechsel nichts gebracht hat, läuft seit einer geraumen Zeit eine Klage. Ich begrüße jetzt am Telefon Dandl vom Arbeitskreis Spitzelklage. Erstmal schönen guten Morgen, Dandl, nach Heidelberg. 7 Leute klagen dort. Es ist ja von der Ausgangssituation her so gewesen, dass Herr Brommer, der da aufgedeckt worden ist als Landeskriminalamts Ermittler in den Szenen, bei seiner Aufdeckung gesagt hat, er hätte über alle möglichen Leute, die ihm persönlich Personalakten angelegt. Nun gibt es in diesem Verfahren eine neue Entwicklung, dass nämlich die Landespolizeidirektion sagt, die Leute, die da klagen, seien gar nicht klagebefugt. Was ist denn das für eine komische Entwicklung?
Naja, Sie sagen jetzt auf einmal, also in der Klageerwiderung, die du ja schon angesprochen hattest, die von der Rechtsabteilung des Landespolizeipräsidiums aus Karlsruhe kommt, da sagen Sie an einer Stelle, hier ist darauf hinzuweisen, dass es ausschließlich die Entscheidung des Klägers war und ist, mit welchen Personen er in Kontakt tritt. Und damit meinen Sie all die Leute, die in irgendeiner Form Kontakt zu Simon Brommer hatten. Die können sich ja ihre Freundinnen und Freunde selbst aussuchen. Und von daher sei das ja keine Datenerhebung im Polizeimaßnahmen-Sinne. Und deshalb hätten sie gar keine Zulässigkeit zu klagen. Das ist ein unglaublicher Skandal. Das hieß ja dann, dass Menschen, die von solchen Maßnahmen betroffen sind, ohne es zu wissen. Also ja. Die wussten ja alle nicht, dass ein Polizist sich da an sie herangemacht hatte, dass die keine Möglichkeit hätten, irgendwie vor ein Verwaltungsgericht zurückzuziehen und da die Rechtmäßigkeit eines solchen Einsatzes prüfen zu lassen.
Die Interpretation beruft sich aufs Polizeigesetz. Da wird ja ausdrücklich gesetzlich angeordnet, dass diejenigen, die mit solchen verdeckten Ermittlern in Kontakt kommen, das zwar nicht zu dulden haben, sondern dass der verdeckte Ermittler ermächtigt ist, sich in diese Privatsphären einzumischen und dort auszuforschen. Genau. Also es gibt so eine Bestimmung in der Datenerhebung, wo diese ausdrückliche Ermächtigung stattfindet. Das heißt, hat ja eine ganz hohe politische Bedeutung eigentlich, im Prinzip das Recht des Staates zu reklamieren, dass er überall, wo er es für notwendig erachtet, sich reinzumischen und auch das alles zu erheben. Also insofern ist ja diese Aberkennung der Klagebefugnis als konsequente Fortsetzung jetzt mal gesehen, ja ein im Prinzip sehr umfänglicher Machtanspruch eines Staates.
Deshalb bezeichnen wir ja auch dieses Polizeigesetz als undemokratisch. Das ist es ja auch in Konkretion, weil dadurch eine Polizei und in diesem Falle einzelne Polizisten auf Anratung von Staatsschützerinnen zum Beispiel einfach mal bestimmen können, und zwar aus einer willkürlich festgelegten politischen Situation heraus und auf der Basis willkürlicher Daten. Ja, wir schicken jetzt mal Spitzel in eine Szene, die uns unliebsam ist, und gucken da mal, was da passiert. Und das kann ja nicht sein.
Ihr seid ja in diesem Verfahren sehr behindert. Die neue Koalitionsregierung aus Grün-Rot, die zumindest in der Opposition immer Aufklärung versprochen hat, hat ja beschlossen in Gestalt des Innenministers Gall, dass es dort geschwärzte Akten bzw. dass es keine Ausnahmegenehmigung in den Verfahren gibt. Da gibt es einen sogenannten noch anhängigen Verfahren vom Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof, das sogenannte In-Kamera-Verfahren. Vielleicht ein paar Takte dazu noch?
Ja, genau, weil das auch in letzter Zeit vor allem von grünen Politikerinnen immer falsch dargestellt wird in der Öffentlichkeit. Der Strafvermerk ist tatsächlich unterzeichnet worden, ja, aus Kreisen des von Reinhold Gall geführten Innenministeriums. Und er bedeutet letztendlich, dass 2/3 der Akten komplett gesperrt wurden. Da können wir gar keinen Blick reinwerfen. Das ist zum einen die 15, also die vermeintlich 15 Berichte des Simon Brommer, die er abgeliefert hat. Mhm. Die wären natürlich sehr interessant, weil da alles drinstehen würde, mit wem er zu tun hatte und die anderen verdeckten Ermittlerinnen hießen und so weiter. Und zum anderen die internen Berichte der Polizei nach der Enttarnung. Die liegen uns komplett gar nicht vor. Mhm. Und das, was uns vorliegt, das ist nur die Einsatzanordnung von Herrn Fuchs, das ist der Leiter der Polizeidirektion Heidelberg. Und die wiederum ist teilweise bis zu 80% geschwärzt. Also wenn heute behauptet wird, wir hätten ja jetzt Akten vorgelegt bekommen, mit denen wir etwas anfangen können, dann stimmt das nicht. Also wie gesagt, dieser Sperrvermerk ist durchgesetzt worden bisher.
Ja, da muss man jetzt dazu sagen, es ist ein Sperrvermerk in einem Verfahren, wo ein verdeckter Ermittler auf der Vermutung, dass möglicherweise in Zukunft Straftaten begangen werden sollen, eingesetzt worden ist. Also das ist ja die Konstruktion des Polizeigesetzes, die es anknüpft an sogenannte die Begehung, mögliche Begehung künftiger, schwerer Katalogstraftaten, die in der Regel mit einem Strafmaß von, ich glaube, in der Mindeststrafe von über einem Jahr bedroht sind angeblich. Da gibt es ja auch viel zu sagen, gerade die angesprochene polizeiliche Anordnung dazu bezieht sich ja auf ein sehr abenteuerliches Konstrukt einer irgendwie bei einer Hausdurchsuchung gefundenen, 50 Kilometer von Heidelberg entfernten Wohngemeinschaft, dass da irgendwie brennbare Flüssigkeiten in irgendwelchen Flaschen gewesen sein sollen, und das wird jetzt dann mit Heidelberg und der vermeintlichen Zielperson dann in Verbindung gesetzt über, und das ist auch nochmal das abenteuerlichste von allen, Demonstrationen gegen Faschisten.
Genau. Es gäbe auch noch überhaupt keinen Grund, selbst aus Ihrer Perspektive heraus, da irgendetwas sperren lassen zu müssen. Da wird dann immer von Geheimhaltungsbedürftigkeit geredet und das Wohl des Landes würde gefährdet werden, wenn da die Akten freigegeben würden. Also das ist vollkommener Blödsinn, und es ist auch hinsichtlich der Tatsache, dass bestimmte Ermittlungsverfahren oder Strafverfahren, die die Niedrigschwelligkeit überschreiten, da vorliegen müssen. Und da wäre jetzt innerhalb dieses Zeitraums bestimmt auch irgendetwas passiert. Da wären Strafbefehle auch rausgegangen an irgendwelche Personen. Also wie du schon sagtest, es basiert tatsächlich auf einem Konstrukt, auf dem zufälligen Fund von angeblichen Mollys, und deshalb wird eine komplette Szene ausgeleuchtet.
Ja. Also die Schwierigkeiten des Verfahrens haben wir jetzt beschrieben, auch die Aufklärung, die da drin geschaffen wird. Du hast ungefähr die quantitativen Ausmaße auch nochmal da drin beschrieben. Nun haben wir ja, wie gesagt, seit über einem Jahr haben wir eine grün-rote Regierung, die sich ja auch die Reform des Polizeigesetzes angeblich auf die Fahnen geschrieben hat und die auch immer wieder behauptet, sie hätten alles Erdenkliche getan, um die Sachverhalte aufzuklären. Erster Differenzpunkt, der nach wie vor existierend ist, ist die Frage, wie viel sind da überhaupt eingesetzt gewesen? Grüne behaupten in verschiedenen Erklärungen auf ihren Webseiten, ob das Ulis Gerl ist, ob das die Theresia Bauer ist oder ob das jetzt der rechtspolitische Sprecher ist, es sei nur eine Person. Ihr habt jetzt aus den Klageerwiderungen immer die Pluralform.
Ja, genau. Also das ist auch so ein Punkt. Wir sind da eigentlich nur noch enttäuscht. Wir sind fast schon wütend über diese grünen Verlautbarungen. Wir wissen aus Polizeikreisen, also wir wissen es auch schon aus der Einsatzanordnung und wir wissen es jetzt vor allem aus der Klageerwiderung, dass es auf jeden Fall außer Simon Brommer noch zwei weitere gab. Und deshalb sind wir immer wieder schockiert, dass da etwas anderes dargestellt wird. Das sind aber meistens, wenn dann grüne Politikerin etwas dazu sagen, dann sprechen sie immer von sogenannten Hinterzimmergesprächen. Das ist ganz komisch, aber sie bezeichnen das so. Also, dass sie irgendwo mitbekommen hätten, dass es ja doch nur ein verdeckter Ermittler war. Oder sie sagen dann auch manchmal, ja gut, jetzt habe ich wieder gehört, dass es doch mehr waren. Es wird aber nie irgendwie mit einer Presseerklärung oder sonst einem offiziellen Statement auch bekannt gegeben.
Aber man kann doch eigentlich in der politischen Bewertung jetzt sagen, grüne Politik, die früher die Aufklärung dieser Umstände und auch sogar eine Reform des Polizeigesetzes mal in Aussicht gestellt hat, ist in diesem Punkt in einer 180-Grad-Wende.
Das ist ja auch ein Punkt, den wir bei aller Vorsicht, die wir walten lassen, wenn es zu solchen Regierungswechseln kommt, tatsächlich auch nicht mehr nachvollziehen können. Wir verstehen es einfach nicht. Das ist vor allem für die Wählerinnen der Grünen natürlich schockierend, weil die sehen, da wird nichts übernommen. Sie stehen nicht für Aufklärung, sie tun da tatsächlich gar nichts.
In Kreuzberg sollte mit dem Guggenheim Lab von Mai bis Juli ein temporäres Diskussions- und Kunstprojekt zur Zukunft der Städte entstehen. Gesponsert werden sollte dieses Projekt von BMW. Jetzt machten aber die Solomon R. Guggenheim Foundation und BMW einen Rückzieher. Das Guggenheim Lab kommt jetzt also doch nicht nach Kreuzberg. Ein wichtiger Grund dafür war sicherlich auch ein befürchteter Imageverlust. Denn gegen das Guggenheim Lab gab es massive Proteste der AnwohnerInnen. Auch, weil das Viertel, in dem das Guggenheim Lab entstehen sollte, massiv von Gentrifizierung bedroht ist. Die Initiative BMW Guggenheim Lab verhindern befürchtete unter anderem durch das Guggenheim Lab weitere Mietsteigerungen und Verdrängungen. David Kaufmann von der Initiative BMW Guggenheim Lab verhindern war im Gespräch mit P-Radio.
Alle gucken wieder gerade nach Berlin, geht wieder um Gentrifizierung. Die Berliner Presse, zumindest die konservative, tobt, ja, weil es gibt eine Initiative, die hat es geschafft, BMW und das Guggenheim Lab, so wie es heißt, aus Kreuzberg zu vertreiben. Und da ist jetzt der David Kaufmann da, der ist so einer der Sprecher von der Initiative gegen dieses Guggenheim Lab. Ihr heißt, glaube ich, BMW Lab verhindern, oder?
Genau, wir heißen BMW Nee, Anwohnerinnen und Anwohner gegen das BMW Guggenheim Lab. Ich muss dich ganz kurz verbessern, ich bin kein Sprecher. Wir sind eine basisdemokratische Initiative ohne Sprecherinnen und Sprecher und ich bin Aktivist in dieser Initiative. Einer von vielen.
Okay. Ich würde mal ganz kurz dir mal vorspielen. Ich habe nämlich vor der Sendung mit dem Bürgermeister von euch, also dem Kreuzberger Bürgermeister, größte grüne Verwaltung Deutschlands überhaupt, Franz Schulz, den habe ich gefragt, wie der das jetzt so aufgenommen hat, dass auf einmal BMW, ja, und Guggenheim Lab nur doch nicht nach Kreuzberg kommen. Hören wir mal kurz rein, was er gesagt hat.
Ich bin ja sehr, sehr überrascht gewesen von dem Ausstieg. Das hing damit zusammen, dass wir in der letzten Woche eigentlich noch die Situation durchgesprochen haben. Und da gab es ja schon diese sehr kritischen Stimmen. Und wir uns eigentlich letzte Woche noch einig waren, dass das auf keinen Fall Anlass sein kann, auch von dem eigenen Anspruch, offenes Diskussionsforum bieten zu wollen, dann auszusteigen, sondern im Gegenteil, dass ja auch nochmal auf eine ganz spannende Art und Weise eine Chance sein kann, mit diesen Kritikpunkten umzugehen und ihnen sozusagen nochmal eine Öffentlichkeit zu geben und diese kritischen Diskussionsprozesse zu organisieren und zu moderieren. Das ist ja eigentlich der Anspruch. Und deswegen war ich sehr überrascht, als ich am Montag hörte, dass sie wegen einer angeblich verschärfenden Sicherheitslage ausgestiegen werden.
Ja, eine verschärfte Sicherheitslage. Der Bürgermeister von Kreuzberg sagt's, Franz Schulz. Jetzt steht das so mal in der Presse, dass ihr als Initiative und unser Innensenator redet ja sogar von den Chaoten, die den Standortfaktor kaputt machen, dass ihr es mehr oder weniger geschafft habt, dass es dieses Ding da nicht mehr gibt, oder?
Ich glaube schon, dass wir da einen großen Anteil daran hatten. Vielleicht zu dem, was gerade Schulz gesagt hat. Schulz macht ja so den Naiven und tut so, als würde er selbst dran glauben, dass es hier um Verständigung geht, dass es hier um eine offene Diskussion geht und auch, dass hier Guggenheim was zu entscheiden hat. Wir gehen ganz fest davon aus, dass das eine Entscheidung war, die BMW getroffen hat vor allem. BMW finanziert dieses sogenannte Lab zu 100%. BMW ist ein bekannter, äußerst konservativer Konzern. BMW ist einer der größten Parteienfinanzierer in Deutschland, finanziert ausschließlich reaktionäre liberale Parteien, also ausschließlich CDU, CSU, FDP. Und offensichtlich hat sich dann bei BMW relativ spät die Erkenntnis durchgesetzt, dass dieses Imageprojekt, was sie machen wollten in Kreuzberg, dieses BMW Guggenheim Lab, dass das zu einem Bumerang zu werden drohte. Der BMW-Marketing-Chef hat da sehr offenherzig im Manager-Magazin drüber geredet, was sie eigentlich mit diesem Lab wollen. Die Marke BMW bei Leuten bekannt zu machen, die bisher noch keine Affinität zu BMW hätten, beziehungsweise überhaupt keine Affinität zum Auto hätten.
Wir sind ja jetzt hier nicht in Berliner Lehne, damit die Leute auch in Halle und Hamburg vielleicht mal wissen, worüber wir reden. Ja, also wir reden um eine Baulücke in Berlin-Kreuzberg in der Nähe vom Schlesischen Tor, also praktisch, wo früher direkt die Mauer gestanden hat, in einem Gebiet, was die letzten 5 Jahre sehr, ja, wie soll man das sagen, sehr attraktiv geworden ist, dort zum Wohnen. Eine der größten Touristenecke, also massig viele Touristen, die sich dort besonders am Wochenende immer hoch und runter schieben. Und genau in dieser Ecke ist eine Baulücke, wo in näherer Zukunft Luxus-Apartments gebaut werden sollen. Und auf diese Baulücke sollte halt dieses Guggenheim Lab als temporäre Nutzung kommen. 2 Monate, ja, also das gab es jetzt schon in New York, soll weiterziehen nach Mumbai. In Berlin ist es noch nicht klar, ob es kommt. Und in diesem Guggenheim Lab, ja, BMW Guggenheim Lab, das sollte angeboten werden, so habe ich das verstanden, dass man über sowas wie die Zukunft der Stadt redet und die Stadtkonzepte, wie sich das hier in Zukunft entwickeln sollen. Wir hören mal kurz rein, Herr Schulz hat auch eine Meinung, was dort passieren sollte, ja, vielleicht lassen wir den Herrn Bürgermeister doch nochmal kurz zu Wort kommen und dann können wir mal reden, warum ihr ein Problem damit habt.
Also diese Veranstaltung und Veranstaltungsform ist so eine Mischung aus Ideenwerkstatt, Diskussionsforum und Zukunftswerkstatt. Die Themen sind Wandel, Probleme und ihre Entwicklung in Großstädten. Aus dem Grunde auch die sehr unterschiedlichen Großstädte, die im Laufe der nächsten Jahre durchlaufen werden sollen. Das war ja jetzt vor Berlin New York gewesen und nach Berlin kommt dann Mumbai und dann noch andere Großstädte. Und jedes Mal ist sozusagen das verbunden mit dem Ansatz, möglichst nah und auch authentisch diese aktuellen Stadtprobleme aufzunehmen und sich mit den Akteuren auseinanderzusetzen und natürlich dann nicht nur babbeln, sondern auch versuchen, dann Lösungsstrategien zu entwickeln.
Klingt doch erstmal gar nicht doof, was der Schulz erzählt, was da passieren sollte. Warum habt ihr da was dagegen?
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Grundstück. Das Grundstück liegt mitten im sogenannten Media-Spree-Gebiet. Also Media-Spree ist ein sehr umstrittenes Gebiet. Die Senatsstrategie und auch Bezirksstrategie ist, dieses Spreeufergebiet, ehemalige Grenzgebiet, komplett zu privatisieren und ausschließlich kommerziell zu nutzen. Da gibt es seit einigen Jahren massiven Widerstand dagegen. Da sind so große Projekte dabei, wie die sogenannte O2-Halle, MTV, Universal. Neue Projekte sind Daimler-Benz, die kommen jetzt ans Spreeufer und Coca-Cola. Und eine der letzten freien Flächen ist eben diese Brache, wo jetzt das sogenannte BMW Guggenheim Lab hin sollte. Diese Brache wird heute intensiv genutzt durch die Anwohnerinnen und Anwohner zum Rumhängen, zum Sprühen, zum Ballspielen, um abzuhängen, zu grillen. Und es war klar, dass mit Baubeginn für dieses sogenannte Lab wäre es mit dieser Nutzung dieser Fläche vorbei. Die Fläche wäre eingezäunt worden, da kommt Wachschutz drauf und zu Öffnungszeiten darf man ja dieses tolle Lab besichtigen. Wir wissen ja so ein bisschen, was in diesem Lab in New York passiert ist. Die waren 3 Monate in New York. Das Ding kommt völlig von außen. Da kommen Expertinnen und Experten aus USA eingeflogen. Nichts gegen US-Expertinnen. Aber wir brauchen im Frankenkiez im Moment keine MIT-Leute, um zu wissen, was unsere Probleme sind. Die massiv steigenden Mieten und die ganz starke Verdrängung. Das Projekt war sozusagen in mehr oder weniger identischer Form in New York, auch in so einem klassischen Aufwertungs- und Gentrifizierungsgebiet, hat natürlich nicht dazu geführt, dass da die Mieten sinken und ernsthaft über steigende Mieten geredet wird, sondern dazu, dass die Mieten weiter steigen, weil das Gebiet weiter attraktiv wird. In New York wurde den Leuten versprochen, nach diesem tollen NAP soll da ein öffentlicher Park hinkommen. Bis heute ist das Gelände eingezäunt und für niemanden zu betreten. Auf dem Gelände, um das es jetzt geht, sollen nach dem NAP im Anschluss Luxuswohnungen entstehen, Hochluxuswohnungen in einem Gebiet, wo eh gerade die Miete explodieren, auf einem letzten Spreeufergrundstücke. Und für den Investor war dieses Guggenheim NAP natürlich toll. Das steigert nochmal den Wert seines Grundstückes und das Verkaufspotenzial für die späteren Luxuswohnungen. Wir sind sehr glücklich und zufrieden, dass das NAP jetzt erstmal nicht hinkommt. Und die nächste Baustelle wird natürlich auch sein, die Luxuswohnungen zu verhindern.
Das war's wieder für heute mit ZIP FM. Mehr Infos zur Sendung findet ihr im Internet unter www.zip-fm.net. Vom Mikrofon verabschiedet sich die Anja von der Radiokampagne Berlin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.